Rechtsextremismusprävention kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Rechtsextremismus in Jugendkulturen, Anziehungskraft und Wirkung.
Für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen kann es enorm bereichernd sein, sich vertiefend mit Jugendkulturen auseinanderzusetzen. Mit ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Vielfalt und nicht zuletzt mit dem Risiko, dass rechtsextreme Gruppierungen Jugendkulturen für sich nutzen. Aber Jugendkulturen, gibt es die überhaupt noch?
Jugendliche würden diesen Begriff derzeit wohl nicht mehr benutzen. Fraglich ist auch, ob sie sich fest einer bestimmten Jugendkultur zuordnen würden, wie es in den 1990er Jahren noch üblich war. Und dennoch, typisch jugendliche Szenen und Beschäftigungen von damals haben sich gehalten und neue sind dazugekommen. Das kann Rap sein, Graffiti, Skateboarding oder Gaming. Genauso wie die Präsenz von Jugendlichen auf TikTok und YouTube. Jugendliche fühlen sich von diesen Ausdrucksformen deutlich eher angesprochen als von einem Besuch im Museum oder von klassischer Literatur. Das wissen auch AkteurInnen aus dem Bereich Rechtsextremismus. Und sie vermögen es, Jugendkulturen für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Marie Jäger ist Mitarbeiterin bei Cultures Interactive und hat in den letzten Jahren die Entwicklung verschiedener Jugendkulturen verfolgt. Sie kennt den Einfluss von Rechtsextremismus in Jugendkulturen genau, auch in historischer Hinsicht.
Also der Bezug von Rechtsextremismus auf Phänomene, die vor allem Jugendliche ansprechen, ist nicht neu. Das fing schon in den 70ern an, in den 80ern, wo da Neonazis vor allem Fußballstadien und die sich um die Mannschaften aufbauenden Hooligan-Gruppen genutzt haben, um Jugendliche zu erreichen. Und auch die klassischen Skinheads sind ein Beispiel für die Unterwanderung einer Jugendkultur von Neonazis. Weil beide Szenen, also weder die Hooligan noch die Skinhead-Szene, sind dem Ursprung nach rechts. Skins waren vor allem Jugendliche aus der Arbeiterschicht, die sich dann auch stilistisch von zum Beispiel Mods oder Hippies abgrenzen wollten. Und der Hooligan-Szene wiederum ging es darum, aufgestaute Aggressionen in mehr oder weniger fairen Kämpfen rund um die Spieler auszutragen. Aber mittlerweile werden beide Subkulturen stark mit Rechtsextremismus assoziiert.
Rechtsextreme Gruppen haben sich auch stets bestimmter Musikrichtungen bedient, um ihre Ideologie und Haltungen zu verbreiten. Vor allem Rock und Metal. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in Deutschland eine große rechtsextreme Rechtsrock-Szene. Deren prominentestes Beispiel ist die Band Lanzer. Die Szene trifft sich regelmäßig auf zumeist illegalen Konzerten und Festivals. Der Journalist Thomas Kuban hat undercover hunderte solcher Konzerte gefilmt. Daraus entstanden der Dokumentarfilm »Blut muss fließen« und das gleichnamige Buch. In beiden weist der Autor darauf hin, wie groß das Radikalisierungspotenzial der Rechtsrock-Szene ist. Vermutlich deswegen betrieben Neonazis 2004 das Projekt Schulhof-CD und verteilten 10.000 kostenlose Rechtsrock-CDs in der Nähe von Jugendtreffs und Schulen. Die NPD griff die Idee auf und nutzte ähnliche CDs ab 2004 als Wahlwerbung.
Ab den Nullerjahren setzte dann in der rechten Szene eine Debatte ein, die vorher wohl kaum jemand für möglich gehalten hatte. Denn in dieser Zeit erlangte Hip-Hop, eine Jugendkultur, die neben Rap auch Beatboxen, Breakdance, DJing und Graffiti umfasst, zunehmend große Beliebtheit. Daraufhin begannen aber plötzlich auch Alt- und Neonazis darüber zu diskutieren, ob sich das nicht auch nutzen ließe, um junge Menschen für ihre Zwecke zu erreichen. Die Ansichten hierüber gingen weit auseinander.
Ein Teil der rechten Szene fand die Idee absurd. Warum sollte man ausgerechnet eine dem Ursprung nach afroamerikanische Jugendkultur unterwandern, die auch in Deutschland meist migrantisch geprägt war? Andere Mitglieder der Szene sahen das eher pragmatisch. Sie hatten vor allem das große Reichweitenpotenzial des Hip-Hop im Blick. Und ohne, dass je ein Konsens hierüber erzielt wurde, traten bald die ersten rechtsextremen Hip-Hop-Akteure auf den Plan.
Also ein Beispiel ist die rechtsextreme Graffiti-Crew NSBA, die dann Schriftzüge wie Frei Sozial National malte. Und für ein paar Jahre haben sich immer mehr aktive Gruppen gegründet. Es gab eine rechte Graffiti-Szene, die sich dann auch international vernetzt hat, vor allem nach Osteuropa. Und zum Beispiel mit rechten Sprayern aus Polen connected war. Aktuell scheint dieser Trend wieder aufzuleben. So wurde Anfang 2021 ein feministisches Graffiti in Mönchengladbach mit einer Reichskriegsflagge übermalt. Daneben stand dann der Schriftzug Frauen aller Länder in die Küche.
Das Phänomen Nazi-Graffiti zeigt vor allem eines. Der jugendkulturelle Bezug von RechtsextremistInnen ist nicht länger beschränkt auf Rechtsrock oder die Hooligan-Szene. Nicht anders ist es mit dem Rechtsrap. Ab dem Jahr 2000 tauchten die ersten Rechtsrapper auf. Anfangs noch ungeübt und wenig ansprechend für Rap-Fans, im Laufe der Jahre aber zunehmend skillsicherer und selbstbewusster.
Die allerersten Rechtsrapper, also sowas wie Patriot und N Socialist Sound System, die hatten weder großen Erfolg noch galten die als musikalisch relevant. Wieder gab es dann aber auch Rechtsrapper wie Max Damage und Chris Ares und die wurden dann schon ernster genommen. Und ihre Veröffentlichungen schlugen auch in den Medien sehr hohe Wellen. Eines der jüngeren Beispiele ist die Rapperin Runa mit sehr professionell gemachten Videos und auch Ausnahmeerscheinung. Sie ist ja eine Frau.
Für den Kreuzberger Rapper Drop Dynamic haben Hasspropaganda und rechtsextremes Gedankengut im Hip-Hop und Rap keinen Platz. Drop Dynamic ist Student der sozialen Arbeit und gibt auch Jugendkultur-Workshops. In diesen rappt er mit Jugendlichen, dreht Musikvideos und vermittelt die Geschichte von Hip-Hop. Für ihn widerspricht NS-Rap dem Grundgedanken der Hip-Hop-Kultur.
Die Hip-Hop-Kultur ist für mich eine Kultur, die Menschen mit einbezieht und teilhaben lässt und sagt, hey, egal wo du herkommst, sei dabei, du kannst hier rappen, du kannst hier tanzen, beatboxen, was du willst. Uns interessiert nicht dein Background, sondern das, was du drauf hast, zeig, was du drauf hast. So, ne? Und das habe ich so damals gelernt, ne? Und auf einmal kommt jemand und bedient sich der Musik einer Kultur, die ganz andere Werte vertritt. So. Und die aber vertreten ganz andere Werte. So, ja? Also machen dann gereimte Hasspropaganda und so weiter. Sagen wir mal, du klaust von den Schwarzen die Musik, aber du hast selber Schwarze. So. Und dann denke ich mir, okay, Wenn die nicht gut genug sind in deiner Welt anschauen, dann hast du auch deren Musik nicht anzufassen. So, ja? Dann mach, was du willst oder so. Du kannst halt aber nicht das, wo die ihr Herzblut eingesteckt haben und wo die quasi so ein weltweite Movement gestartet haben und halt auch somit auch positiv, sie hat halt einen wirklichen positiven Effekt auf die ganze Welt und so, ne? Und alle kamen zusammen durch diese Hip-Hop-Kultur. So. Und du bedienst dich dieser Musik, um deine Hasspropaganda quasi rauszuposaunen, denke ich mir, das passt einfach nicht. Wir sind die weiße Rasse, wir sind rein, wir sind so und ihr seid so und wir wollen ein weißes Europa und so. Also das sind halt zum Beispiel so Statements, die gegen das Weltbild von Hip-Hop sprechen. Natürlich gibt es auch andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeitsbilder, ist klar. Natürlich im Rap gibt es auch Sexismus und Homophobie und Antisemitismus. Das will ich nicht abstreiten und so weiter. Aber ich denke, alle diese Künstler da haben was gemeinsam und die sind halt gegen diese rechtsextremistischen Rap halt so.
Drop Dynamic selbst kam zum Rap über einen Workshop. Die wichtigen Erfahrungen, die er dort gemacht hat, motivieren ihn heute, eigene Workshops zu geben.
Ich bin irgendwie auf eine Art und Weise in so einen Rap-Workshop geraten, in der Naunin-Ritze. Die Naunin-Ritze ist übrigens ein sehr bekannter Jugendclub, Jugendzentrum. Und mit 10, 11 bin ich dann halt irgendwie bei den Rap-Workshops gelandet, weil ich halt gehört habe, ey, das ist ja ganz laute Musik und Menschen sprechen ja irgendwas im Mikrofon, irgendwas höre ich. Und dann bin ich reingegangen und habe halt auf einmal eine Cypher gesehen, also so Jugendliche, die halt sich so ein Mikrofon hin und her gereicht haben und gerappt haben, dachte mir, ey, das ist ja voll mein Ding, so was will ich auch machen. Und hab dann halt meinen kleinen Kindertext vorgerappt, was ich zu Hause mir hingekritzelt habe. Und ab dem Tag meinte der Mentor, also mein Mentor damals, Dennis Beck, so jeden Freitag kommst du zum Rap-Workshop, so, ne, wir arbeiten an dir. Und dann haben alle ihre Dinge ihren Lauf genommen. Und ich finde halt Rap in der sozialen Arbeit, in der Jugendarbeit ist halt mein Schwerpunkt so, weil es so eine krasse Auswirkung auf mich gehabt hat. So, das hat mich sehr positiv beeinflusst. Ich habe sehr viel Zeit in Rap investiert, habe dadurch halt mein Sprachrohr gefunden und es hat mich halt empowert und ich habe gesehen, dass es Jugendliche halt auch empowert, beziehungsweise mit denen ich gearbeitet habe.
In seinem Umfeld ist Drop Dynamic nicht direkt mit Rechtsrap und dessen Protagonisten konfrontiert. Eine unmittelbare Auswirkung auf die Jugendlichen in seinen Workshops sieht er bisher nicht.
Also ich kenne keine Jugendliche, die rechtsextrem Rap hören oder Rapper oder keine Ahnung. Das ist so nur so ein Phänomen für sich, was so ein bisschen weit entfernt ist, einfach so. Ne? Man weiß, dass es existiert, aber es ist doch noch nicht so nah dran in dem Fall, dass Leute um dich herum, keine Ahnung, dich damit anquatschen, ey, ich höre den und den, der ist voll cool, kennst du den schon? So, nein, das ist was ganz anderes.
NS-Rap ist also kein Massenphänomen. Ganz anders sieht das zum Beispiel in der Gaming-Community aus. Auf der Plattform des Messenger- und Sprachkonferenzanbieters Discord lassen sich sehr schnell Gruppen finden, die offen rechtsextreme Inhalte teilen, ebenso wie Profile, die verfassungsfeindliche Symbole verwenden. Das trifft auch auf die Vertriebs- und Kommunikationsplattform Steam zu. Die Größe der Plattformen sowie mangelhafte Moderation tragen nach Ansicht der beiden Journalisten Andreas Speit und Jean-Philippe Beck dazu bei, dass sich Neonazis dort weitestgehend ungestört ausleben und austauschen können. Marie Jäger von Cultures Interactive.
Also Rechtsextreme sind besonders häufig in Ingame-Chats von Strategiespielen zu finden. Ganz prominentes Beispiel ist Hearts of Iron 4, aber auch rund um Shooter-Games wie Call of Duty oder Counter-Strike. Das Toxische an dieser Szene ist aber eigentlich jetzt nicht das Töten in den Spielen oder das Krieg nachspielen. Das hat hier Forschung mittlerweile gezeigt, also dass es keinen Zusammenhang gibt von ich spiele viele Ego-Shooter und ich komme dann auf die Idee, selber einen Attentat zu begehen. Das ist nicht der Grund. Gefährlicher ist der Teil der Szene, der permanent seine Verachtung für Frauen und queere Menschen zelebriert und sich gegenseitig auch in seinem Antisemitismus und Rassismus befeuert und das auf allen möglichen Kanälen.
Diese Affinität der Gaming-Szene gipfelt nicht selten in offener Bewunderung für Rechtsterroristen. So zum Beispiel für die Attentäter von Halle oder Christchurch. Bei einigen der Spieler erscheinen diese Attentäter manchmal sogar in selbstfabrizierten Highscore-Tabellen. Dort werden die von einem Spieler ausgeführten Tötungen und hier vor allem die erzielten Kopfschüsse gezählt und die Attentäter miteinander verglichen.
Also zum Beispiel tauchen dann auch die Bilder von Attentätern in unzähligen NutzerInnen-Profilen auf. Dann verschwimmen Spielwelten und reale Welt. Und das mündet dann in einem Hass auf eigentlich alle Menschen, aber vor allem Frauen. Ein Großteil der Spieler, die vor allem intensiv spielen, also mehrere Stunden täglich und vor allem bestimmte Spiele wie Shooter und Strategiespiele, der ist überwiegend männlich. Was auch dazu führt, dass Frauen häufig nicht als echte Gamer wahrgenommen werden oder anerkannt werden und auch versucht wird, sie aus der Szene rauszudrängen. Und ich würde sagen, dass der Rechtsextremismus so gut Fuß fassen konnte in der Gaming-Szene, sagt schon auch was über die Szene selber.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die rechte Szene also verschiedenster Jugendkulturen bedient, um an Popularität zu gewinnen. Ein in diesem Zusammenhang besonders erfolgreiches Beispiel sind die autonomen Nationalisten. Zu ihrer Entstehung trug bei, dass in den 1990er Jahren verschiedene rechtsextreme Organisationen verboten worden waren. Daraufhin organisierten sich Rechtsextreme zunehmend in freien Kameradschaften. Das Phänomen der autonomen Nationalisten ging daraus hervor und bekam ab 2002 zunehmend Zulauf. Auch weil jede der verschiedenen lose organisierten Gruppen ihre eigenen Strategien zur Rekrutierung von AnhängerInnen verfolgte. Und viele davon wählten eben auch jugendkulturelle Strategien.
Ja, es hat auch was Jugendkulturelles, sich als autonome Gruppe von traditionellen hierarchischen Strukturen einer Organisation zu lösen. Und auch die Abgrenzung von den häufig als Kraken bezeichneten Skinheads war da sehr wichtig. Die autonomen Nationalisten haben die Skinheads dann vor allem als passiv, dauernd betrunken, nicht so intelligent, nicht für die Theoriearbeit geeignet erlebt. Das schreibt auch der Aussteiger Christian Weisgerber in seinem Buch Mein Vaterland. Und die autonomen Nationalisten haben dann eher die Stile und Aktionsformen von alternativen Jugendkulturen und vor allem aus der Linken übernommen. Das schlägt sich dann nieder in Motiven von Stickern, das drückt sich aber auch aus in der Kleidung und in einer bunteren Farbgebung, als sie vorher da war. Ähnliches gilt aber auch für die identitäre Bewegung, die sehr schnell sehr aktiv war auf YouTube und Instagram, bis die entsprechenden Accounts gelöscht wurden. Dann sind sie weitergezogen zu anderen Plattformen. Aber ja, das sind sehr professionell gemachte Videos, die Jugendliche auch ansprechen.
Aktuell lässt sich Rechtsextremismus also in diversen Jugendkulturen und auf unterschiedlichsten Plattformen finden. Unter Hooligans, im Rechtsrock oder der rechten Metal-Szene, aber auch im Rap oder Graffiti. Ferner gibt es rechtsextreme jugendliche InfluencerInnen auf YouTube und Instagram. Dabei werden nach wie vor alternative oder linke Stile kopiert. Das heißt, Rechtsextreme knüpfen oft an bestehenden Jugendkulturen an, um sie für ihr menschenfeindliches Gedankengut zu instrumentalisieren.
Also ich glaube, das, womit dann Rechtsextreme bei Jugendkulturen andocken und was sie da versuchen zu bestärken, das entnehmen sie auch sehr oft dem, was in den Jugendkulturen, in den Subkulturen ohnehin schon da ist. Also zum Beispiel Queerfeindlichkeit bei Skinheads, Gewaltbereitschaft bei Hooligans, Sexismus im Rap, Homophobie im Rap oder in der Graffiti-Szene, genauso aber auch in der Rock- und Metal-Szene. Und setzen dann auch in der Gaming-Community, die bietet sich dann natürlich aus meiner Sicht am meisten an. Da setzen sie dann bei der toxischen Männlichkeit an, die Kraft und Gewalt von Männern betont, gerade auch gegenüber Frauen und auch ästhetisch ausgestaltet.
Somit können durch Jugendkulturen sehr verfängliche und schwer erkennbare Anschlüsse zu rechtsextremen Szenen gelegt werden. Umso wichtiger ist es, die Fachkräfte der Jugendarbeit genau über diese rechtsextremen Anleihen zu informieren und Möglichkeiten des pädagogischen Umgangs aufzuzeigen. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, die Jugendlichen selbst darin zu unterstützen, sich kreativ in jugendkulturellen Formen auszudrücken. Daran anschließend gilt es, den Jugendlichen auch das reflektierte Gespräch über ihre Erfahrungen und Gedanken zu ermöglichen. Somit können jugendkulturelle pädagogische Zugänge ein sehr wirksames Mittel der Demokratieförderung sein. Gerade auch bei denjenigen jungen Leuten, die für klassische politische Bildung nicht leicht zu erreichen sind.
Weitere Infos zu Rechtsextremismus und Jugendkulturen sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp: Haltung zeigen.
Haltung zu zeigen ist in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ausgesprochen wichtig. Das gilt ganz besonders für die öffentliche Debatte. Kommt es hier zu rechtsextremen Äußerungen, gibt es verschiedene Wege, diesen zu begegnen. Widersprechen ist eine Möglichkeit. Die Aussagen öffentlich zu skandalisieren eine andere. In jedem Fall ist es zielführend, deutlich zu machen, was genau an den jeweils geäußerten Ansichten menschenverachtend oder demokratiefeindlich ist. So kann man verhindern, dass rechtsextreme Positionen als legitime Meinungen normalisiert werden. Aber nicht nur in der öffentlichen Debatte sollte auf rechtsextreme Äußerungen reagiert werden. Auch unter FreundInnen, bei Verwandten oder am Arbeitsplatz ist es wichtig, Äußerungen mit Nähe zu rechtsextremer Ideologie nicht einfach zu übergehen. Auch um Betroffene zu schützen und zu unterstützen. In der pädagogischen Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen ist dabei jedoch Fingerspitzengefühl gefragt.
Mit jungen Menschen, die rechte oder rechtsextreme Einstellungen äußern, wirksam ins Gespräch zu kommen, kann oft herausfordernd sein. Insbesondere dann, wenn die getroffenen Äußerungen den eigenen Vorstellungen von richtig und falsch stark widersprechen. Hier sind PädagogInnen nicht selten geneigt, mit erhobenem Zeigefinger schnell und resolut einzuschreiten. Natürlich ist es in so einem Moment wichtig, sich klar zu positionieren, gerade wenn andere Jugendliche mit anwesend sind. Dass aber eine belehrende Haltung hier nicht der beste Weg ist, weiß Niklas Vögeding von der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
Also wenn ich gegenüber rechtsextremen Jugendlichen in erster Linie darauf bedacht bin, allem zu widersprechen, was sie sagen, dann werde ich halt ganz schnell auf Widerstand und Ablehnung stoßen. Wenn ich nur versuche, allzu engagiert irgendwie zu intervenieren, dann fühlen sich Jugendliche halt abgeschreckt. Und dann sehen sie halt in der pädagogischen Fachkraft einfach nur einen weiteren Pädagogen, der sie nicht versteht. Und damit sind sie dann halt für pädagogische Angebote nur noch sehr schwer erreichbar. Wenn ich zum Beispiel einen Jugendlichen habe, der mich mit so traditionellen Rollenbildern konfrontiert, die sind ja ganz zentral für den Rechtsextremismus. Dann sagt zum Beispiel ein Jugendlicher zu mir, Frauen gehören in die Küche. Dann ist es halt ziemlich wenig hilfreich, direkt zu rufen, Vorsicht, das ist Sexismus. Und stattdessen wird sich vielleicht anbieten, einfach mal nachzufragen, wie sieht denn die Aufgabenverteilung bei dir zu Hause aus, ja? Und gegebenenfalls kann ich dann noch die Gruppe mit einbeziehen, wenn sie denn in dem Moment vorhanden ist, um einen anderen Blick auf andere Formen der Arbeitsteilung zu Hause zu öffnen. Und von hier aus kann ich dann leichter über die zugrunde liegenden Vorstellungen, was den Geschlechterrollen angeht, sprechen.
Ein solches Nachfragen ist nur eine Möglichkeit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, die abwertende, entwürdigende oder rechtsextreme Haltungen äußern und bei denen sich somit ein dringender Bedarf nach pädagogischer Intervention zeigt. Um überhaupt mit ihnen in Kontakt zu kommen, ist es gut, sich im Vorfeld etwas klarzumachen. Jugendliche, für die die Teilnahme an einem Distanzierungstraining sinnvoll ist, haben nicht selten Misstrauen, Intransparenz, Enttäuschungen und zahlreiche Beziehungsabbrüche erlebt. Und das sowohl im familiären als auch im pädagogischen Umfeld. Ehe man also die problematischen Haltungen der jungen Person allzu direkt angeht, muss eines gewiss sein. Es muss eine pädagogische Arbeitsbeziehung aufgebaut worden sein, die durchaus persönlich, aber nicht privat ist und bei der beide Seiten Impulse geben, lernen und sich verändern können. Für Niklas Vögeding gehört aber noch mehr zu einer guten Arbeitsbeziehung zwischen KlientIn und PädagogIn.
Also die besprochenen Inhalte müssen vertraulich behandelt werden, das ist ganz, ganz essentiell. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass sich pädagogische Fachkräfte auch selbst auskunftsfähig zeigen. Denn nur so nehmen Klientinnen ihren Gegenüber als nahbare Menschen halt wahr, mit eigenen Emotionen, Erfahrungen und Überzeugungen. Um im vorangegangenen Beispiel zu bleiben, eine andere Reaktion auf diese Aussage, Frauen gehören in die Küche, könnte sein, dass ich als Mann selbst sehr gerne koche, sofern es denn zutrifft, und dass meine eigene Partnerin ganz schön sauer wäre, wenn ich ihr aufdrücken wollte, die gesamte Hausarbeit zu übernehmen. Das mag jetzt vielleicht ein ganz unverfängliches Beispiel für diese Auskunftsfähigkeit der Pädagogin sein. Aber auch an anderer Stelle haben sich solche Reaktionen als ziemlich praktikabel erwiesen. Zum Beispiel über eigene Gewalterfahrungen zu berichten, ob aktiv oder passiv tatsächlich. Ja? Wenn es in einem Gespräch um die Reflexion von Gewalthandeln und Aggressionen geht, dann kann man auch über sich selbst erzählen. Und dazu gehört dann natürlich auch, selbst auskunftsfähig und kritisch zu sein, also selbstkritisch. Den KlientInnen also mit genau der Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüberzutreten, die von ihnen halt erwartet wird. Und unter diesen Voraussetzungen ist man dann auch in der Lage, den Gegenüber zu konfrontieren, ja, sich inhaltlich kritisch abzugrenzen und in Konflikt zu gehen. Nur kann man diesen Konflikt dann halt wertschätzend moderieren.
Cultures Interactive hat hierfür den Begriff der kritisch zugewandten Haltung entwickelt. Die kritisch zugewandte Haltung folgt letztlich den Prinzipien, die auch eine aufgeklärte und menschenrechtsorientierte Pädagogik für sich selbst beansprucht. Die Würde eines jeden Einzelnen zu wahren und in dessen Veränderungsbereitschaft und Willigkeit vertrauen. Und Menschen darin zu unterstützen, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. So lässt sich sicherstellen, den Menschen hinter den oft erschreckenden Aussagen nicht aus den Augen zu verlieren. Die kritisch zugewandte Haltung beinhaltet aber keineswegs, den rechtsextremen Aussagen zuzustimmen oder die dementsprechenden Ansichten und Meinungen zu akzeptieren. Man versteht und kritisiert, was eine Person sagt und tut. Aber man behandelt sie dabei niemals geringschätzig oder herablassend. Vielmehr geht man den Dingen gemeinsam auf den Grund und erschließt so vor allem auch das persönliche Entwicklungspotenzial, das jeder und jede hat. Vorausgesetzt, ein aufrichtiger und vertrauensvoller Umgang konnte eingerichtet werden und es gibt ein Minimum an Bereitschaft für einen gemeinsamen Prozess der persönlichen Veränderung.
Es geht, glaube ich, vor allem darum, die Person in allem, was sie sagt und tut, ernst zu nehmen. Hierbei gibt es dann durchaus auch Raum für Widerspruch und Konfrontation, was aber eben auf gar keinen Fall in einem argumentativen Schlagabtausch oder so münden muss. Viel weiter würde es halt oft führen, wenn man sich auf der Ebene von persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen austauscht. Weil solche Erfahrungen und Erlebnisse können ja erstmal moralisch nicht richtig oder falsch sein. Gleichzeitig können diese Gespräche über Erfahrungen und Erlebnisse ganz, ganz wirksame Reflexionsprozesse anstoßen. Oder aber man regt ein gezieltes Gedankenspiel an. Also zum Beispiel eine junge Person, die regelmäßig Lehrerinnen und andere Autoritäten ja, provoziert und damit auffällt und dabei immer wieder den Nationalsozialismus verherrlicht. Dann kann man fragen, wie das denn wohl ausginge, wenn er oder sie solch provokatives und regelwidriges Verhalten und dieses Rebellentum nicht heute, sondern im Jahr 1940 ausleben würde. Dabei ist natürlich eine Haltung der aufrichtigen Neugier und der persönlichen Kontaktbereitschaft erforderlich, die eben jegliche moralische Überheblichkeit meidet. Daran könnten sich dann beispielsweise Gespräche über Erfahrungen und Freiheitseinschränkungen innerhalb der Schule oder zu Hause anschließen. Zum Beispiel über die Frage, was es bedeuten könnte, dass in unserer Gesellschaft der Besuch einer Schule zwingend gefordert wird und bestimmte Anstrengungen und Leistungen von jeder und jedem erwartet werden. Für so eine Auseinandersetzung im pädagogischen Arbeiten trifft dann auf jeden Fall auch die Redewendung zu, dass Reibung Wärme erzeugen kann und zu gegenseitigem Verständnis führt, ohne aber immer gleichzeitig in Überhitzung geraten zu müssen. Hierzu braucht es aber eben den Willen und die Fähigkeit, interessiert nachzuvollziehen, was die Jugendlichen in ihrem manchmal ganz, ganz furchtbaren Verhalten eigentlich antreibt.
Aufrichtiges Interesse an der Person ist also essentiell, um eine gute Arbeitsbeziehung aufzubauen. Und diese Art der Beziehung ist die Grundlage für einen erfolgreichen pädagogischen Prozess. Doch nicht immer lässt sich eine solche Basis herstellen. Auch für Praktizierende kann es unüberwindbare Hürden im Verstehen wollen und können jener Jugendlichen geben. Das Erkennen und Anerkennen der eigenen persönlichen Grenzen ist in der Arbeit von großer Wichtigkeit. Dies gilt es für alle, die in diesem Bereich arbeiten, immer wieder aufs Neue zu prüfen.
Also wenn man sich in das Feld der präventiven Intervention oder eben der Distanzierungsarbeit begibt, dann sollte man sich als allererstes ganz, ganz aufrichtig selbst fragen, will und kann ich das? Denn worauf man sich einstellen muss, ist, dass man mit Haltungen, Aussagen oder vielleicht sogar auch mit Berichten von Taten konfrontiert sein wird, die nicht spurlos an einem vorbeigehen werden. Und gerade deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich klar darüber zu werden, ob ich das aushalten kann oder ob mich das zu sehr verletzt. Kann ich jemandem Wertschätzung zeigen und vermitteln, obwohl ich vieles, was er oder sie sagt, zutiefst ablehne? Das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich glaube, hier ist es auch niemandem zu verübeln, wenn er für sich selbst die Antwort findet, nein, ich kann oder will das nicht. Das gilt natürlich insbesondere für Menschen, die selbst betroffen sind von rechtsextremem Gruppenhass. Klar ist aber auch, dass jede Person, die sich für diese Arbeit entscheidet, eine entsprechende Wertschätzung aus dem Arbeitsfeld erfahren sollte. Und das heißt dann ganz konkret beispielsweise durch kollegiale Beratung oder Supervision unterstützt wird.
Worauf kommt es also an, um Haltung in der pädagogischen Arbeit zu wahren und eine gute und erfolgreiche Arbeitsbeziehung aufzubauen? Niklas Vögeding fasst das Wichtigste noch einmal knapp zusammen.
Dass in der pädagogischen Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen Fingerspitzengefühl braucht, darf der erhobene Zeigefinger getrost in der Tasche bleiben. Stattdessen lieber mal Fragen stellen und sich selbst als nahbare Person einbringen. Dann kann man auch mal ein Gedankenspiel wagen. Und persönliche Beziehungen aufbauen, sie aber nie privat werden lassen. Kritisch den Äußerungen und Haltungen gegenüber sein und trotzdem den Menschen, um den es geht, immer zugewandt bleiben.
Weitere Infos zum Thema Haltung zeigen sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention Kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp: Narrative Gesprächsführung.
Ein wichtiges Grundelement von Demokratie ist das gemeinsame Gespräch zwischen den verschiedenen Menschen einer Gesellschaft. Ein Gespräch zu führen, besonders mit denen, die ganz anders ticken als man selbst, kann aber ziemlich herausfordernd sein. Denn dafür braucht es neben sprachlichen Fertigkeiten auch kommunikative und soziale Fähigkeiten. Außerdem Selbstbewusstsein sowie Geduld und Respekt für die anderen. Das macht das gemeinsame, offene Gespräch zu einer Grundform von politischer Bildung. Um diese zu fördern, hat Cultures Interactive mit den narrativen Gesprächsgruppen ein Modul für Schulen entwickelt. Harald Weilenböck, der wissenschaftliche Leiter des Vereins, war von Anfang an dabei.
Kurz gesagt geht es bei den narrativen Gesprächsgruppen um das Erzählen von Erlebtem. Wir Menschen bestehen ja nicht nur aus Ansichten und Argumenten. Wir haben vor allem auch persönliche Erfahrungen gemacht, die auch mit Emotionen verbunden sind. Und all das prägt unsere Meinungen, oft ohne dass wir das überhaupt bemerken. Deswegen ist es auch so wichtig für den demokratischen Prozess, dass wir Räume schaffen, in denen wir uns gemeinsam über unsere sozialen Erlebnisse austauschen, bevor wir in die Auseinandersetzung über Ansichten eintreten. Um dieses Gespräch erlernen und einüben zu können, haben wir einen Modus der narrativen Gruppenarbeit für Schulen entwickelt. Hier bekommen SchülerInnen innerhalb der Kernunterrichtszeit einen Raum, um in einen Stuhlkreis miteinander ein Gespräch zu haben. Dies tun sie in einer völlig themen- und ergebnisoffenen Weise und auch gänzlich freiwillig. Und sie werden darin von zwei außerschulischen GesprächsleiterInnen unterstützt.
Alles, was die jungen Menschen denken und sagen möchten, soll und darf in den Gesprächsrunden seinen Platz haben. Die Themen müssen sich nicht nur auf den schulischen Bereich konzentrieren. Es kann auch um Persönliches gehen. Hauptsache, das eigene Erleben steht im Vordergrund.
Es kann zum Beispiel darum gehen, wie das Mobbing an der Schule abläuft. Oder es wird über die LehrerInnen und MitschülerInnen gesprochen und darüber, was eben so an der Schule passiert. Oft wird auch von zu Hause und vom Wohnort erzählt. Besonders interessieren die SchülerInnen zumeist die Fragen rund um Beziehungen, Identität und Gender-Themen und Geschlechterrollen. Häufig erzählen sie auch von Erlebnissen, bei denen es Konflikte gab und wie die abliefen. Oder sie sprechen über die Zukunft, über ihre Sorgen und Wünsche, genauso wie über Politik und Populismus. Und auch über Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und über Gewalt.
Die beiden außerschulischen GruppenleiterInnen haben in den narrativen Gesprächsgruppen in erster Linie die Aufgabe, den Erzähl- und Reflexionsprozess zu moderieren. Sie sorgen vor allem für den Rahmen und für ein gutes Miteinander, zum Beispiel auch dafür, dass alle zu Wort kommen. Jedenfalls haben die LeiterInnen keinerlei inhaltliche oder thematische Stundenplanung.
Anfangs fragen wir als GesprächsleiterInnen meist nur, was ist hier so los in eurer Schule? Was geht ab in eurem Dorf? Oder wir erklären, wir haben eine Stunde freie Zeit zum Gespräch mitgebracht und die LehrerInnen und das Rektorat sind einverstanden. Hier könnt ihr reden über was ihr wollt. Wir sind neugierig auf alles und helfen euch dabei und wir sagen auch nichts nach draußen.
Was die LeiterInnen darüber hinaus machen, ist, dass sie ein narratives Gespräch fördern. Sie regen also das wechselseitige Erzählen an, sodass vor allem persönlich Erlebtes ausgetauscht wird und nicht nur Meinungen oder Sprüche. Denn das Erzählen von Erlebten schafft eine wechselseitige Beziehung, sogar wenn man sonst ganz unterschiedliche Haltungen hat und oder aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft kommt. So kann vermieden werden, dass man sich voreilig die Köpfe heiß diskutiert.
Argumente und Debatten werden erst einmal zurückgestellt. Denn Erfahrungen kann man nur erzählen. Auch kann man mit einer erzählten Erfahrung nicht streiten oder argumentativ gegen sie vorgehen. Und das ist auch gut so. Darin liegt das große Potenzial des Erzählens, dass es jenseits der hitzigen Debatte unter ganz unterschiedlichen Menschen Verständnis erzeugt. Die Gesprächsleiterinnen unterstützen diesen Prozess.
Der narrative Ansatz setzt einen seiner Schwerpunkte auf Rückfragen. Das Wesentliche dabei ist, keine Warum-Fragen zu stellen oder nur manchmal. Stattdessen geht es bei der narrativen Gesprächsführung darum, dass vor allem Wie-Fragen und sogenannte Situationsfragen gestellt werden. Sagen wir mal, jemand in der Gruppe macht abfällige Bemerkungen über homosexuelle Männer, dann greifen die GesprächsleiterInnen das auf und sagen einfach, erzähl doch mal. Oder sie fragen interessiert, wie kommst du denn eigentlich dazu, so über Schwule zu sprechen? So können alle in der Gruppe begreifen, aus welcher sozialen, familiären oder jugendkulturellen Position heraus der oder die Jugendliche spricht. Außerdem werden so die üblichen Abwehr- und Provokationsreaktionen vermieden, die das Gespräch oft behindern. Stattdessen reden die Schülerinnen, stets freiwillig und mit Respekt, über ihre Sichtweisen und Erfahrungen. Damit werden sie auch angeregt, ihr eigenes Erleben zu reflektieren.
Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten des narrativen Nachfragens. In Schulklassen braucht man meistens nur eine oder zwei in jeder Situation. Dann sind die jungen Leute oft in Sekundenbruchteilen inmitten von Erinnerungen und Ideen der verschiedensten Art. Und es entsteht schnell ein sozialer Erfahrungsreichtum in der Gruppe. Ein Erfahrungsreichtum, der zur Reflexion und zum Überdenken der eigenen Haltung anregen kann.
Narrative Gesprächsführung kann für jegliche Gruppendynamik entlastend sein. Denn mit ihr lassen sich Äußerungen behutsam vertiefen und verändern. Auch in herausfordernden Situationen können GruppenleiterInnen damit Spannung vermindern und den wechselseitigen Austausch fördern. Zeigen die Jugendlichen dabei störendes oder beleidigendes Verhalten, so sollte dies von den LeiterInnen wohlmeinend unterbunden werden. Außerdem gibt es immer einen betreuten Time-out-Raum. Um in vollem Umfang narrativ arbeiten zu können, braucht es also bestimmte Setting-Voraussetzungen.
In einen Time-out-Raum können sich einzelne SchülerInnen zurückziehen, wenn sie etwas unter vier Augen besprechen wollen. Oder sie werden dorthin geschickt, wenn das für das gute Gespräch in der Gruppe nötig ist. Denn Erzählen ist sensibel. Deswegen ist auch die Vertraulichkeit der Gespräche so wichtig. Gerade wenn die Jugendlichen auf etwas zu sprechen kommen, was Gefahren für sie beinhaltet. Dazu gehören zum Beispiel gesundheitliche Risiken oder psychische und soziale Gefährdungen. Und natürlich auch die Gefahr, in gewaltsame, menschenfeindliche Kreise zu geraten. So werden in den Gruppen immer wieder Meinungen kundgetan, die eigenwillig, radikal oder menschenfeindlich ausfallen oder die eine Provokation darstellen. Und das ist auch gut so. Denn nur dann kann man sich gemeinsam damit auseinandersetzen. Harald Weilenböck:
Wenn beispielsweise eine Schülerin sagt, dass sie Ausländer nicht mag, weil die nicht zu uns passen, dann sind wir erst einmal neugierig und sagen, ach so, erzähl doch mal, wie kommt das denn bei dir? Was hast du erlebt mit sogenannten Ausländern? Wie war das genau? Oder was hast du gehört? Und wenn ja, von wem? Und wie ist diese Person sonst so als Mensch? Oder aber man stellt eine Situationsfrage. Kannst du vielleicht eine konkrete Situation erinnern oder dich an ein Erlebnis erinnern, wo du sagen würdest, ja genau, die passen eben nicht zu uns. Und dann erzähl mal. Und dann kann man auch die Gruppe fragen, was sagt ihr anderen eigentlich dazu? Was könnt ihr erzählen? Hat jemand vielleicht ganz andere Erfahrungen? Letztlich kann man das Spektrum der Erfahrungen erweitern. Wie ist das denn eigentlich, wenn jemand zu euch passt? Könnt ihr euch da an eine Situation erinnern? Dann erzählt doch mal. Oder gibt es noch andere Leute, über die ihr sagen würdet, dass die nicht zu euch passen, außer den sogenannten Ausländern, eventuell sogar im eigenen Dorf, in der eigenen Familie? An dieser Stelle ist es wichtig, dass die ursprüngliche Aussage weder übergangen noch pauschal akzeptiert wird, sondern sie wird einfach mit menschlich-pädagogischem Interesse aufgegriffen.
Natürlich kann es in der Gruppe auch Jugendliche geben, die sich gegen die Demokratie richten oder entschieden menschenfeindliche Haltungen äußern. Um hier überhaupt in pädagogischen Kontakt kommen zu können, ist es besonders wichtig, dass die SchülerInnen in den Gruppen wirklich alles sagen können, was sie denken, und dass sie sich das auch trauen. Denn nur wenn sie das tun, kann man auch pädagogisch damit arbeiten. Der präventive Faktor in dieser Art von Gruppenarbeit an Schulen erweist sich oft als ausgesprochen wirksam.
Zum Beispiel kam es in einer Gruppe einmal zu einer sehr massiven Holocaustleugnung, die den rechtsextremen Sozialhintergrund des jungen Mannes erahnen ließ. Dieser Jugendliche wurde von den LeiterInnen dann aber nicht zurechtgewiesen oder gescholten, was ihm in der Schule sowieso dauernd passiert und durchaus zu Recht. Stattdessen wurde er und die Gruppe darüber ins persönliche Gespräch gebracht und auch nach Erfahrungen gefragt. Nach einer Weile konnte diesem jungen Mann mit menschlichem Interesse die Frage gestellt werden, ob er denn ein grausamer Mensch wäre. Kannst du dich an eine Situation erinnern, von der du sagen würdest, ja, da war ich grausam? Schon in der Folgesitzung diskutierte die Gruppe aus eigenem Antrieb und mit großer persönlicher Betroffenheit über die Themen Sterben, Tod, Traurigkeit und auch über eine bestimmte Gefühllosigkeit, die es wohl in einigen ihrer Familien gab. Drei von ihnen sagten, wir haben festgestellt, wir sind nicht grausam, aber wir haben eigentlich gar keine sehr starken Gefühle. Später wurde auch über Grausamkeit von rechten Vätern gesprochen. Der junge Mann erzählte, dass er wegen jener Gefühllosigkeit in seiner Familie überzeugt sei, dass seine Eltern nicht traurig werden, wenn er sterben würde. Das Gespräch nahm also eine sehr persönliche Wendung. Zu Holocaustleugnungen und anderen rechtsextremen Äußerungen kam es in dieser Gruppe nicht mehr.
Nicht zuletzt bieten narrative Gesprächsgruppen auch eine direkte Schnittstelle zur Jugendhilfe. Denn in der Gruppenarbeit und im Time-out-Bereich lassen sich oft dringende individuelle Bedarfe erkennen. Und in der Folge können gezielte Angebote der Familien- und Jugendhilfe gemacht werden. Etwa durch die Jugendämter, Drogentherapie, Psychotherapie oder eben durch die Ausstiegs- oder Distanzierungsarbeit. Hier können Bildung, Erziehung und Prävention Hand in Hand zusammenwirken und an Schulen verankert werden.
Worauf kommt es also beim narrativen Arbeiten an? Harald Wallenberg fasst noch einmal kurz zusammen.
Narrative Gesprächsgruppen brauchen einen geschützten Rahmen, in dem die Jugendlichen gänzlich frei und freiwillig sprechen können. Und zwar in einer völlig themen- und ergebnisoffenen Weise. Die außerschulischen GruppenleiterInnen begleiten den Erzählprozess, der auch ein Reflexionsprozess ist. Rückfragen sind hierbei essentiell. Wie-Fragen und Situationsfragen sind förderlich, Warum-Fragen eher nicht. Auf das persönlich Erlebte und Erfahrungen kommt es an. Meinungen sind eher sekundär. Dabei sind Vertraulichkeit und die Verfügbarkeit eines sicheren Time-Out-Bereichs essentiell. Die LeiterInnen sind vor allem zugewandt und neugierig, immer und bei allem, was gesprochen wird. Sie geben die Zeit und sie sichern den Rahmen, den ein respektvolles und aufrichtiges Gespräch braucht.
Weitere Infos zu den narrativen Gesprächsgruppen und Fortbildungsangeboten zum narrativen Arbeiten gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp: Mit rechtsextremen Äußerungen umgehen.
Fachkräfte in der Jugendarbeit und anderen Bereichen sind zum Teil mit heftigen Aussagen konfrontiert. So zum Beispiel Äußerungen, die menschenverachtend oder mindestens abwertend und verletzend sind, gegenüber Einzelnen oder ganzen Gruppen. In einigen Fällen handelt es sich um explizit rechtsextreme Inhalte in Form bestimmter Begriffe, Sprüche und Parolen oder einschlägiger Meinungen. Nicht selten widersprechen die Äußerungen von Jugendlichen den persönlichen Wertvorstellungen so stark, dass PädagogInnen sich positionieren möchten.
Häufig sind mit rechtsextremen Äußerungen Unsicherheiten und Fragen verbunden, wie eine angemessene Reaktion aussehen kann. Zum einen sollte eine Reaktion dem eigenen Anspruch an die professionelle pädagogische Rolle gerecht werden. Zum anderen darf sie die Beziehung zu den Jugendlichen nicht gefährden. Das kann der Fall sein, wenn die Reaktion vom Gegenüber als Belehrung oder persönliche Zurückweisung wahrgenommen wird. Ebenso ist es wichtig, dass andere Jugendliche vor dieser und weiteren Beleidigungen, Abwertungen oder sogar Bedrohungen geschützt werden. Denn ein sicherer und angstfreier Raum muss für alle gewährleistet sein. Eine Möglichkeit, auf rechtsextreme Äußerungen zu reagieren, beschreibt Wiebke Elze. Die Politikwissenschaftlerin gibt für Cultures Interactive regelmäßig Workshops zur Rechtsextremismusprävention.
Ein Ansatz kann hier sein, die Aussage von der Person zu trennen. So könnte ich beispielsweise erwidern, Ich erlebe dich als interessiert und neugierig. Was du gerade gesagt hast, widerspricht dir doch der Gleichwertigkeit von Menschen. Oder auch deutlicher, damit ist bei mir eine rote Linie überschritten. Solche Aussagen verletzen Menschen in ihrer Würde. Indem ich dem Inhalt des Gesagten widerspreche und mich deutlich davon distanziere, gleichzeitig aber signalisiere, dass diese Ablehnung nicht der Person gilt, kann ich die Grundlage dafür schaffen, den Kontakt oder die Beziehung zu erhalten, innerhalb bestimmter, klar benannter Regeln.
Solche Regeln können beispielsweise den Umgang unter und miteinander betreffen. Sie geben auch den Rahmen vor, innerhalb dessen unterschiedliche Positionen und Perspektiven Platz haben und diskutiert werden können. Beispiele hierfür sind eine gemeinsam erstellte Hausordnung oder ein Leitbild, auf das sich alle Teilnehmenden in einem Prozess geeinigt haben. Wie sich solche Inhalte formulieren lassen, erklärt Wiebke Elze.
So eine vereinbarte Regel in einer Hausordnung könnte etwa lauten: Wir sind ein Ort der Vielfalt und des gegenseitigen Respekts. Diskriminierendes und beleidigendes Verhalten soll sich bei uns nicht ereignen. Das drückt auch aus, dass von einem solchen sicheren Rahmen letztlich alle profitieren. Alle können sich gleichermaßen darauf verlassen, dass sie hier keinen Angriffen ausgesetzt sind, auch keinen verbalen. Wenn beispielsweise die Menschenrechte in ihrer universellen Gültigkeit abgelehnt oder in Frage gestellt werden, oder wenn einzelne Menschen oder Gruppen in ihrer Würde verletzt werden, durch einen Spruch oder vermeintlichen Witz, kann sofort deutlich gemacht werden, dass hier eine rote Linie überschritten wurde. Bei der entsprechenden Regel geht es nicht um den Ausschluss von bestimmten Meinungen und schon gar nicht von einzelnen Jugendlichen, sondern um die Herausforderung, einen sicheren Schutzraum für alle zu garantieren.
Wie sich auf rechtsextreme Äußerungen angemessen reagieren lässt, hängt immer auch davon ab, in welcher Situation die Aussagen fallen. Es ist wichtig, wer zuhört. Hier gilt es also zu beachten, wer anwesend ist und wer sich gegebenenfalls davon angesprochen fühlt oder verletzt wird. In einer Gruppensituation ist es deshalb oft so, dass von der jeweiligen Fachkraft eine schützende Reaktion oder eine klärende Geste unbedingt erwartet wird. Und das zu Recht. Denn diese treffsichere Reaktion ist als Signal, Orientierung und manchmal auch als direkte Intervention für alle jeweils beteiligten Jugendlichen wichtig.
Hier ist es wichtig, den Blick zu weiten und nicht nur die Person zu sehen, von der die Äußerung kam, sondern besonders auch die potenziell Betroffenen zu bedenken. Bei diskriminierenden oder beleidigenden Äußerungen könnte es eine mögliche Erwiderung sein, diese Begriffe ausdrücklich zurückzuweisen und damit auf die vereinbarten Regeln für das Miteinander zu verweisen. Ebenso ist es je nach der Beziehung und auch Vertrautheit mit den Jugendlichen auch eine provokante oder schlagkräftige Erwiderung möglich, die das Gesagte hinterfragt und mit einer Grenzziehung verknüpft. Auf die Äußerung »Die Medien lügen ja sowieso« könnte eine solche Antwort zum Beispiel lauten »Die Medien gibt es ja so nicht, sondern viele verschiedene. Dass eine bestimmte Zeitung oft mit Lügen arbeitet, das nehme ich auch so wahr.« Oder auf die Aussage »Die Geflüchteten haben ja alle Handys«, ließe sich erwidern, »Würdest du denn dein Handy wegwerfen, wenn du flüchten müsstest?« Ebenso kann das Anbieten oder Suchen alternativer Formulierungen eine mögliche Reaktion sein, die vielleicht sogar ein Gespräch in der ganzen Gruppe anregt.
Wenn rechtsextreme Äußerungen hingegen in einem Vier-Augen-Gespräch fallen, bietet es sich an, diese Zweierkonstellation beizubehalten. Denn in einem Vier-Augen-Gespräch bestehen besondere Möglichkeiten. Zu zweit lässt sich schneller, intensiver und persönlicher auf die jeweiligen Inhalte und möglichen Hintergründe des Gesagten eingehen. Gezieltes persönliches Nachfragen kann es hier ermöglichen, der Motivation hinter einer rechtsextremen Äußerung auf den Grund zu gehen. Beide Settings, das Zweier- und das Gruppengespräch, haben spezifische Vorteile, bedürfen aber auch bestimmter Voraussetzungen.
Vielleicht steckt ja bei einer rechtsextremen Äußerung einer jungen Person etwas ganz anderes dahinter als pure Ideologie. Es kann zum Beispiel ein Gefühl von Ärger, Frust, Wut oder ein bestimmtes Erlebnis vorliegen. Ich kann dies ansprechen und so deutlich machen, dass ich das Erlebte ernst nehme und die Person wahrnehme, ohne aber damit die Äußerung zu relativieren. Vielleicht kann ich eine andere Erklärung oder auch eine andere Schlussfolgerung anbieten als die Projektion auf vermeintlich Schuldige. Auf diese Weise kann es auch gelingen, den Fokus auf mögliche Lösungsansätze oder auch gesellschaftliche Perspektiven zu lenken, auf Fragen des Zusammenlebens und des Umgangs mit bestimmten Konflikten, Problemen oder auch Missständen. Etwa indem ich sage, ich verstehe, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Was würde dir denn helfen, dich besser zu fühlen? Oder auch, wie stellst du dir denn eine gerechte Lösung vor?
Beim gemeinsamen Erarbeiten einer anderen Lösung können die Fachkräfte auch Werte einbringen, zum Beispiel den Grundwert der Gerechtigkeit. Allerdings gilt es, den jeweiligen Wertbegriff dann auch mit Inhalt zu füllen. Dazu ist es wichtig, konkret zu bestimmen, was man selbst unter Gerechtigkeit versteht und was sie einem persönlich bedeutet. So wird ein vielleicht erstmal abstrakter Begriff greifbar. Eine solche Herangehensweise ist ein ernst gemeintes Angebot zur inhaltlichen Auseinandersetzung und zur gemeinsamen Suche nach Ansätzen und Perspektiven. Sie steht im Gegensatz zu einer pauschalen, einfachen Welterklärung. Außerdem handelt die Fachkraft so nicht von oben herab und wirkt nicht belehrend.
In der pädagogischen Arbeit ist die Auseinandersetzung mit rechtsextremen Äußerungen immer eine Herausforderung für das gesamte Team. Daher ist es wichtig, dass die Verständigung zwischen den KollegInnen so transparent und offen wie möglich gestaltet wird. Es ist hilfreich zu wissen, wer welche Werthaltungen vertritt und welche Schmerzgrenzen und roten Linien bestehen. Denn natürlich haben die einzelnen Fachkräfte unterschiedliche Erfahrungen und Hintergründe. Wissen alle im Team beispielsweise über die Grenzen der anderen Bescheid, erleichtert das ein abgestimmtes Handeln immens.
Dazu können beispielsweise Teamsitzungen oder Teamtage genutzt werden, um sich darüber auszutauschen, was die einzelnen KollegInnen unter bestimmten Begriffen verstehen, wo für sie Diskriminierung anfängt oder auch, wie verschiedene Aussagen eingeordnet und bewertet werden. So lässt sich auch vermeiden, dass Jugendliche nur in Anwesenheit bestimmter Fachkräfte einzelne Äußerungen unterlassen und bei anderen davon ausgehen können, damit durchzukommen. Es geht also auch darum, in jeder Situation des pädagogischen Alltags zu reagieren, Haltung zu zeigen und in Kontakt zu gehen, auf ganz unterschiedliche individuelle Weise, aber immer auf der Basis der Menschenrechte als gemeinsamem Fundament. Ein vom ganzen Team festgelegtes und getragenes Leitbild ist dabei die beste Handlungsgrundlage.
Worauf kommt es also im Umgang mit rechtsextremen Äußerungen in der Praxis an? Wie lässt sich reagieren? Mit wem und unter welchen Umständen? Wiebke Elze fasst das Wichtigste noch einmal knapp zusammen.
Die Aussage von der Person trennen. Das geht, indem die Fachkraft sich vom Inhalt des Gesagten distanziert und gleichzeitig signalisiert, dass die Ablehnung nicht den jeweiligen Jugendlichen gilt und dass der Bezug zu ihr oder zu ihm weiterhin gesucht wird. Verbindliche Regeln, wie etwa eine Hausordnung oder ein Leitbild, gemeinsam erarbeitet, die als Leitlinien den Umgang unter und miteinander rahmen und an deren Umsetzung immer wieder gearbeitet werden kann. Der individuellen Motivation zu rechtsextremen Äußerungen auf den Grund gehen, vor allem im Vier-Augen-Gespräch, unter bestimmten Voraussetzungen auch in der Gruppe. Eigene Werte und Vorstellungen mit ins Gespräch einbringen, sich als Person zeigen und dabei nicht belehrend wirken. Und die Verständigung zu rechtsextremen Äußerungen unter den KollegInnen so transparent und so offen wie möglich gestalten.
Weitere Praxistipps sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online.
Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.